Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit Elfenschrift. Ausgabe 34, Juni 2012. Beginnen wir mit der ersten Geschichte von Sabrina Zelesny, Imix und der Quetzal. Als die Götter einmal gelangweilt waren, gefiel es ihnen, Imix unglücklich auf die Welt kommen zu lassen. Sie gaben ihr die Gestalt eines Pumas, aber sie spalteten ihre rechte Vorderpfote. Und Imix mit dem goldenen Fell und den grünen Augen schleppte sich dahin wie ein lahmer Greis und unter dem Gelächter aller.
»Lerne jagen«,
sagten ihre Eltern zu ihr, als sie alt genug war. Doch wenn Imix schleichen wollte, dann verriet ihre lahme Pfote sie im raschelnden Gras, dass selbst die schläfrigen Skunks auffuhren und davoneilten. Und wenn sie springen wollte, fiel sie auf halbem Wege zu Boden, dass selbst die Mäuse weiter sprangen als sie. Und wenn sie schnell sein wollte, stolperte sie über ihre lahme Pfote, dass die Affen noch ganz gemächlich einen Baum erklettern konnten. Und sie alle, aber mehr noch die anderen Pumas, lachten so sehr über Imix, dass ihnen die Tränen kamen.
»Geh fort, du bist eine Schande«,
sagten ihre Eltern, als sie nicht mehr lachen konnten. Und Imix stahl sich fort, so rasch sie konnte, mit hängendem Kopfe und traurigem Herzen. Sie schleppte sich bis in die verlorene Stadt und legte sich zu Füßen der größten Pyramide. Denn wenigstens Steine lachten nicht. Imix lag dort zum Sterben, denn in der verlorenen Stadt gingen nur wispernde Schatten um, aber keine Tiere zum Jagen. Aber der Windgott sah sie dort unten liegen, und er formte die Hände zu einem Trichter und blies über die Welt. Sein Atem erfasste einen grünschillernden Quetzal und trug ihn mitten in die verlorene Stadt, wo er auf den untersten Stufen der großen Pyramide niederfiel.
»Zwirbler, Zauser, dummer Wind«,
zitterte der Quetzal und schüttelte sein vom Wind zerzaustes Gefieder. Er war nicht schöner als andere Quetzale auch, aber er wäre es gern gewesen, und er ertrug es nicht, sich hässlich fühlen zu müssen. Wie er sein Gefieder schüttelte, sah er Imix, und Imix sah ihn auch, schaute ihn an, und ihre Augen leuchteten so grün wie seine Federn.
»Wage es nicht«,
sagte der Quetzal und hüpfte eine Stufe weiter nach oben.
»Ich würde dich gar nicht satt machen.«
»Ich könnte dich gar nicht fangen«, antwortete Imix und zeigte ihm ihre Pfote.
»Hoho«, rief der Quetzal spöttisch.
Vor Vergnügen tanzte er auf den Steinen.
»Ein Puma, der nicht jagen kann.«
Und Imix, empört, schlug mit der Vorderpfote nach ihm, dass er zu Boden fiel.
»Tu es nicht«, wimmerte der Quetzal. »Ich habe dir gesagt, ich würde dich nicht satt machen.«
Imix grollte.
»Ich will nicht satt werden, ich will dich bestrafen. Du hast über mich gelacht.«
Der Quetzal, eingeklemmt unter ihrer Pfote, erkannte den Ernst seiner Lage.
»Warte«, flehte er. »Wenn du mich frisst, wirst du hier einsam sterben, aber wenn du mir mein Leben lässt, werde ich dir helfen, und du wirst nicht verhungern.«
»Wie sollte das gehen?«, fragte Imix.
»Du bist ein Vogel. Willst du für mich jagen?«
Listig blitzten die Augen des Quetzals.
»Hast du nicht gesehen, wie schön ich bin? Wohin ich komme, ziehe ich alle Blicke auf mich. Alle verlangt es nach einer Feder von mir. Ich werde dir bringen, wen immer du dir wünschst, in den Schatten der Steine, ganz nah heran. Der Rest liegt bei dir.«
Da nahm Imix ihre Pfote von ihm, denn der Quetzal hatte ihr Innerstes berührt. Sie wollte leben. Und wie der Quetzal es versprochen hatte, so geschah es. Er flog aus der verlorenen Stadt mitten in das wilde Grün, in dessen Tiefen er aufgewachsen war, und ließ sich auf einem Ast nieder, auf den die Sonne schien. Das herrliche Schillern seines Gefieders lockte ein Kaninchen herbei. Er ließ es bis unter den Ast herankommen, doch als es nach seinen langen Schwanzfedern haschte, flatterte er einige Äste weiter. Das Kaninchen kam wieder näher, und so lockte der schlaue Quetzal es Stück für Stück in die verlorene Stadt, zwischen die Pyramiden, wo Imix lag mit wachsamem Blick. Und als das Kaninchen um die Ecke bog und Imix glühende Augen sah, wurde es starr vor Schreck. Imix aber rührte sich, packte das Tier und fraß es mit Haut und Haar. Jeden Tag brachte der listige Quetzal ihr Beute, und Imix lebte. Und jeden Tag beobachtete der Vogel die anderen Quetzale, die er im Dschungel fand, und er sah, daß ihre Schwanzfedern üppiger und länger waren als seine, daß ihr Gefieder schöner glänzte als seines, daß ihre Farben herrlicher leuchteten.
»Imix wird mir helfen, der Schönste zu sein«,
sagte er zu sich und schlug mit den Flügeln. Er folgte einem Quetzalweibchen mit blaugrünen Federn, umstrich sie mit Artigkeiten. »Ich kenne einen Ort, wo dir die Sterne gehören werden«, flüsterte er ihr zu. Da kam sie mit ihm, Neugier in den Augen, kam bis auf die unterste Stufe der Pyramide, wo Imix wartete. Immer abends brachte er nun andere Quetzale mit in die verlorene Stadt. Er sah nicht hin, wenn Imix Vorderpfote zuschlug, aber das leise Knacken zarter Knochen stahl sich in seine Träume. Doch er plusterte sich auf und wetzte seinen Schnabel am Stein.
»Ich werde der Schönste sein«, sagte er zu den Sternen, die er allen Weibchen versprach,
und sein Herz war zufrieden.
»Warum bringst du mir deinesgleichen?« fragte ihn Imix. »Ich sehe sie gerne an. Es tut mir weh, sie zu fressen. Du musst sie nicht herlocken.« »Niemand sollte sie sehen«, antwortete der Quetzal. »Friss sie!«
Imix schaute in seine kleinen Augen und sah seinen Stolz, so kalt, dass es sie schüttelte. »Und ihm verdanke ich mein Leben«, dachte sie. Das schüttelte sie noch mehr. Eines Abends rief sie ihn zu sich, bevor er sich in den Dschungel aufmachen konnte.
»Ich bitte dich«, sagte sie, »bring mir keine Quetzale mehr.« »Du bittest«,
Imix schaute ihn aus schmalen Augen an. »Den nächsten, den du mir von deinesgleichen bringst, werde ich fliegen lassen.« Er sprang auf den Stufen auf und ab, ein Tanz des Hohnes.
»Wenn du ihn fliegen lässt, wird unser Geheimnis entdeckt. Keiner wird mir noch folgen, vielleicht werden sie mich zu Tode hacken. In jedem Fall wirst du hungern.«
Da schwieg Imix. Sie begriff seine Macht, aber er spürte ihre Schwäche. In den nächsten Tagen lockte er nur Quetzale herbei. Imix, schwach vor Hunger, fraß sie alle. Fraß sie, während ihre Tatzen sich tief in den weichen Boden gruben, als wollten sie die Erde zum Bluten bringen. Imix, ohnmächtig vor Wut, half ihm, der Schönste zu werden. Ihr blieb keine Wahl.
»Verräterischer Vogel«, murmelte sie und streckte sich im roten Licht der Abendsonne. »Pass nur auf«, sagte der Quetzal keck, »noch ein Wort und ich lasse dich allein.«
Stumm grub sie ihre Krallen in die Erde, bis sie schmerzten. Sie schmeckte nichts mehr außer Blut und Federn. Sie spürte nur noch Hunger und Zorn. Die Welt war verkehrt um sie herum. Am Morgen spazierte der Quetzal auf der Pyramide, badete sich in den goldenen Strahlen.
»Bald bin ich der Schönste«,
jubelte er in den stummen Himmel. Dann ließ er die Flügel hängen.
»Wenn ich mich nur sehen könnte.«
»Du kannst«, sagte Imix zu ihm hinauf. »Komm zu mir, du wirst dich in meinen Augen sehen können.«
»Wie klug du bist«, antwortete der Quetzal spöttisch, »für einen lahmen Puma.«
Und er hüpfte zu ihr hinab, um sich in ihren Augen zu bewundern. Er sah nicht, was er erwartete. Er sah nur wilde Entschlossenheit und begriff zu spät. Diesmal waren es seine eigenen Knochen, die brachen, seine eigenen Federn, die Imix schluckte, bis aufs Letzte verputzte sie ihn. Dann legte sie sich nieder, an den erwärmten Stein gekauert. »Lieber sterben«, schnurrte sie in die Stille. Und über ihr nickten die Götter mit Wohlgefallen, denn Imix hatte ihre Ehre gefunden.
»Nein, nicht einfach sterben«, sprachen sie zueinander. »Wir werden dich zu uns nehmen. Mit Würde sollst du bei uns leben und eine Gefährtin der Götter sein, denn du hast es verdient.«
Imix hörte sie nicht. Doch als sie im Abendlicht einschlief, war es, um an einem besseren Ort zu Füßen der Götter wieder zu erwachen, mit Sonnenglanz im Fell und 4 heilen Pfoten. Feraxurs Rabe von Ben B. Black.
»Du willst was?«
Sador sah seinen Freund Lopan mit aufgerissenen Augen an.
»Das ist nicht dein Ernst, oder?«
»Sei leise«,
zischte dieser und versicherte sich durch einen schnellen Blick in die Runde, dass die anderen Gäste in der Schenke noch nicht auf das Gespräch der beiden aufmerksam geworden waren.
»Also nur, damit ich es auch bestimmt richtig verstanden habe«,
fuhr Sador mit gesenkter Stimme fort.
»Du willst allen Ernstes in Feraxurs Anwesen eindringen und ihn, den mächtigsten Magier in diesem Teil des Königreichs, bestehlen?«
»Genau das ist mein Plan.«
Lupin nickte.
»Und Feraxur wird sich das so einfach gefallen lassen, ohne dich alleine schon für den Versuch zu bestrafen, indem er dich für den Rest deines Lebens in eine zweischwänzige Schorkatze verwandelt, oder wie hast du dir das gedacht?«
»Ich weiß, dass man Feraxur nicht unterschätzen darf. Schließlich bin ich nicht blöd und selbstverständlich entsprechend vorbereitet. Oder hast du das bei mir schon einmal anders erlebt?«
Sador sah seinen Freund zweifelnd an. Die beiden hatten bereits etliche krumme Dinge zusammengedreht und waren bislang immer mit heiler Haut davongekommen, oft sogar im Besitz der Beute, wegen derer sie sich in Gefahr begeben hatten. Lopan betrachtete sich deshalb inzwischen als eine Art Meisterdieb und suchte nach immer größeren Herausforderungen, um sein Talent in dieser Materie beweisen zu können. Sein größter Traum war, eines Tages eine Diebesgilde zu gründen und diese selbstverständlich auch anzuführen. Doch dazu benötigte er den Respekt möglichst vieler seiner Kollegen, welchen er sich mit seinem neuesten Coup endgültig zu verdienen gedachte.
»Sag mir zuerst, auf welchen Teil von Feraxos Schätzen du es überhaupt abgesehen hast«,
verlangte Sador zu wissen.
»Kannst du dir das nicht denken?«
»Sagen wir es mal so, ich will es mir gar nicht denken können.«
Sador verdrehte in einer theatralischen Geste die Augen, dann fuhr er fort.
»Es geht um das Buch Mekanat, stimmt's?«
»Na also, du bist eben doch ein kluges Kerlchen«,
erwiderte Lopan zufrieden.
»Nicht umsonst bist du mein bester Freund, mit dem zusammen ich durch dick und dünn gehe.«
»Aber nicht bei dieser Sache«,
wehrte Sador entschieden ab.
»Das ist mir nicht nur zu heiß, sondern auch eine ganze Nummer zu groß. Sollten wir den Einbruch bei Feraxur unbeschadet überstehen und mit dem Buch entkommen können, und die Betonung liegt dabei eindeutig auf »sollten«, denn ich glaube nicht daran, dann haben wir anschließend nicht nur Feraxur selbst im Genick sitzen, sondern auch ein ganzes Rudel seiner Kollegen, die ebenfalls seit jeher scharf auf diesen Wälzer sind. Einmal ganz davon abgesehen, dass sich für das Buch vermutlich kein Käufer finden lassen wird, weil sich kein Hehler, der seine Sinne noch halbwegs beieinander hat, daran die Finger verbrennen möchte. Von Verkaufen habe ich nichts gesagt.«
»Oh nein, bitte nicht!«
Sados Gesicht nahm einen fast flehenden Ausdruck an.
»Bitte nicht schon wieder, die Gilde! Wenn du nicht willst, dann mache ich es eben alleine.«
Lupin lehnte sich in seinem Stuhl zurück und taxierte den Freund.
»Aber wenn es geklappt hat, dann muss ich mir anschließend schwer überlegen, ob ich dich in der Gilde noch als meinen Stellvertreter haben möchte.«
»Tu, was du nicht lassen kannst. Ich bin auf jeden Fall raus. Das Einzige, was ich dir verspreche, ist, dass ich künftig zu allen Schorkatzen ein wenig freundlicher sein werde, denn eine davon könntest schließlich du in deiner neuen Gestalt sein. Dein letztes Wort?«
»Mein letztes Wort.«
Sador nickte entschieden, trank seinen Krug aus warf ein Silberstück als Bezahlung hin und verließ demonstrativ die Schenke. Dieses Mal hatte sein Freund endgültig den Verstand verloren. Damit wollte er nichts zu schaffen haben. Kurz nach Mitternacht näherte sich Lopan Pharaxos Anwesen. Er war immer noch wütend auf Sador, weil dieser sich nicht einmal hatte erklären lassen, wie der Plan genau aussah. Lopan hatte aus sicherer Quelle erfahren, dass Pharaxos gesamte Macht mit dem Raben zusammenhing, den der Magier ständig auf seiner Schulter trug. War das Tier beseitigt, würde der alte Mann hilflos und leicht zu überwältigen sein. Damit Lopan nicht vorzeitig entdeckt wurde, hatte er von seinem letzten Geld eine verzauberte Gemme erworben, die seine Aura abschirmte und ihn so für die besonderen Sinne magisch Begabter unsichtbar werden ließ. Auf diese Weise würde es ihm gelingen, bis zu Pharaxor vorzudringen, den Raben mit einem gezielten Bogenschuss auszuschalten und dann den Magier zu fesseln, um sich anschließend in Ruhe mit dem wertvollen Buch davonmachen zu können.
»Dann verkrieche dich eben in deinem Mauseloch, du elender Feigling!«
schimpfte Lupin innerlich auf seinen Freund.
»Ich schaffe das auch ohne dich und drehe dir am Ende eine lange Nase.«
Er tastete sich langsam zu der niedrigen Mauer vor, mit der das Anwesen des Magiers eingefasst war. Dort hielt Lupin inne, griff noch einmal nach der schützenden Gemme, die er unter seinem Hemd trug, und konzentrierte sich auf das, was vor ihm lag. Lupin schloss kurz die Augen, tat einen tiefen Atemzug, dann kletterte er flink über das Mäuerchen. Vier Herzschläge später hatte er das Haus erreicht und blickte durch ein erleuchtetes Fenster, das einen Spalt offen stand, um die kühle Nachtluft hereinzulassen, auf die Szene, die sich im Inneren des Gebäudes bot. Pharaxor saß mit dem Rücken zum Fenster in einem schweren Sessel und las in einem Buch. Der Rabe hockte wie immer auf seiner Schulter. Wie es aussah, hatte der Verkäufer der Gemme nicht zu viel versprochen. Weder das Tier noch sein Besitzer schienen etwas von der Anwesenheit des nächtlichen Besuchers zu bemerken. Lopan nahm vorsichtig seinen Bogen, zielte sorgfältig und schoss. Durch das Sirren der Sehne alarmiert, wandte Pharaxor den Kopf, doch es war bereits zu spät. Der Pfeil riss den schwarz gefiederten Vogel von der Schulter des Mannes und nagelte ihn am gegenüberliegenden Bücherregal fest. Der Schnabel des Tieres zuckte noch kurz, dann wich das Leben vollends aus dem kleinen Körper. Behende kletterte Lopa nach drinnen und stürzte auf den alten Magier zu, um ihn zu überwältigen. Er hatte den Boden des Zimmers jedoch kaum erreicht, als ihn etwas, das sich wie die Faust eines Giganten anfühlte, niederstreckte und festhielt. Fast im selben Augenblick brandete ein unangenehmes Kribbeln und Brennen durch seine Glieder, welches immer stärker wurde und ihm fast den Verstand raubte.
»Wie ist das möglich?«
brachte Lopan mühsam hervor. Pharaxor sah den Dieb einen Moment lang an, dann schien er zu verstehen, was dieser meinte.
»Nun, mein junger Freund«,
erklärte der Magier mit ruhiger Stimme,
»du hast wohl dem Geschwätz der Leute geglaubt, dass all meine Kraft von jenem Raben ausginge, aber da muß ich dich leider enttäuschen. Ich lasse dieses Gerücht lediglich zu, weil es das ist, was die Menschen glauben wollen.«
»Aber wie?«
»Wo meine Kräfte wirklich herkommen? Gut, ich will es dir verraten, denn in deiner neuen Gestalt wirst du nicht mehr sprechen können, also wird mein Geheimnis auch weiterhin sicher sein.«
Pharaxor lächelte milde.
»Es stimmt, dass ich zu den Magiern gehöre, die die Kraft von magischen Tieren benötigen, um Zauber wirken zu können. Allerdings sind es in meinem Fall die Mäuse, die in den Wänden meines Hauses leben. Aber das braucht niemand zu wissen, denn die possierlichen kleinen Nager wirken den meisten Menschen nicht heroisch genug, ganz zu Unrecht übrigens,
wie so manche Schorkatze schon auf ihrer Nahrungssuche feststellen musste.
Als Antwort erklang nur noch ein klägliches Krächzen. Dann schüttelte der Rabe, der einmal ein Meisterdieb hatte werden wollen, sein Gefieder aus und landete mit ein paar schnellen Flügelschlägen auf Feraxos Schulter, wo nun künftig sein Platz war, bis vielleicht ein anderer eines Tages versuchen würde, die Macht des Magiers auf dieselbe Weise zu brechen. Der Rabe mit dem Sonnenschuh von Susan Obando Ament.
Hätte Tobias jetzt einen Knüppel, er würde auf diesen Plüschvogel einprügeln, einen Schlag für jedes Versprechen, das Papa gebrochen hatte. Der abgesagte Ausflug, kein Schwimmbad, kein McDonald und ganz besonders kein stattgefundenes Gespräch. Von Mann zu Mann hatte Papa geschworen und Tobias hatte sich darauf gefreut. Seit Mama und er bei Papa ausgezogen sind, hatten sie für Männergespräche keine einzige Minute gehabt. Doch heute, als es soweit sein sollte, heute hatte Papa nicht mal zugehört. In Gedanken war er woanders gewesen, bis er gesagt hatte, er müsse zurück nach Berlin. Zum Trost hat er Tobias dieses Plüschvieh geschenkt, als ob das irgendetwas gut machen würde. Tobias zerrt am Kopf des Vogels, er reißt an seinen Flügeln, dann rennt er die Treppe zu Mamas Wohnung empor. Den Vogel schleift er dabei hart über die Stäbe des Treppenhausgeländers, so als wäre das Geländer ein Waschbrett. Und zurück in der Wohnung versetzt Tobias dem Vogel noch einen gewaltigen Fußtritt.
»Du bist schon zurück?«
Mama staunt und hebt das Plüschtier auf. Es ist ein Rabe mit großem Schnabel und einem Schuh am rechten Fuß. Eine rote Sonne ist darauf zu sehen und daneben eine pechschwarze Wolke. Tobias wirft die Tür zu. »Wegen Papa«, wütet er, »der hat keine Zeit. Er muss zurück zu seiner Freundin.«
Mama erwidert nichts darauf. Sie setzt den Vogel auf die Kommode, geht in die Küche und brüht sich Kaffee auf. Vor dem Fenster senkt sich die rote Abendsonne, um sie herum schieben sich Gewitterwolken, Blitze zucken. »Ich muss arbeiten«, sagt Mama kühl, »wir reden später.« Ohne sich umzudrehen, geht sie ins Arbeitszimmer und schließt die Tür. Tobias lässt die Schultern hängen, dann aber greift er den Plüschraben und boxt auf ihn ein.
»Aua!« ertönt es auf einmal. »Das tut weh!«
Erschrocken lässt Tobias los. Der Vogel fällt, doch auf dem Fußboden setzt er sich auf, schüttelt sich und prüft die geschundenen Flügel.
»Ich werd verrückt!«
Tobias' Stimme ist nur noch ein Wispern. Der Junge reibt sich die Augen, doch als er wieder aufschaut, blinzelt ihn der Rabe an.
»Plüschtiere blinzeln nicht«, stammelt Tobias. »Es sei denn, sie haben einen eingebauten Motor. Mann, Papa hätte mich warnen müssen.« »Mich hätte er warnen sollen.«
Der Rabe sperrt den Schnabel auf.
»Vor dir! Was für ein lausiger Empfang, und nun tust du, als ob ich so ein Elektronikding wäre. Können Elektroplüschis etwa das?«
Schon beginnt er wie wild mit den Flügeln zu schlagen. Dazu krächzt der Rabe so laut, dass Tobias sich die Ohren zuhalten muss. Im nächsten Moment hopst der schwarze Geselle auf die Kommode, packt das Foto, auf dem Papa und Tobias zu sehen sind, und lässt es fallen. Es klirrt. Nur Sekunden später steht Mama im Flur.
»Tobias, was soll das?«
fragt sie barsch. »Ich verstehe ja, dass du von deinem Vater enttäuscht bist und dass dir deine Freunde in Berlin fehlen, aber glaube mir«, sie seufzt, »eines Tages wirst du neue Freunde finden, und wenn dein Vater nicht mit dir zu McDonald geht, dann gehen wir, aber erst, wenn mein Bericht fertig ist, der ist nämlich verdammt wichtig, hörst du?« Tobias nickt und starrt den Raben an. Der sitzt auf der Kommode, wie ein Plüschtier zu sitzen hat. Mama geht wieder ins Arbeitszimmer. Der Rabe dreht den Kopf und sieht ihr nach.
»Wieso kannst du dich bewegen?«
flüstert Tobias.
»Hast du das Gewitter nicht bemerkt?«
entgegnet der Vogel und hebt den Fuß mit dem Sonnenschuh.
»Das ist ein Wundermann. Schon mal davon gehört, dass es sowas gibt?«
Er flattert zu Boden und flitzt in Tobias Zimmer. Der Junge eilt ihm nach und findet den Raben auf dem Schreibtisch, wie er das Bild mit den Rittern und Drachen betrachtet.
»Gefällt mir«, lobt er.
»Quatsch nicht rum!«
Mürrisch legt Tobias das Bild beiseite.
»Eigentlich«, erklärt er leise, »wollte ich es Papa schenken, hatte aber vergessen, es mitzunehmen. Naja, Papa hätte es sowieso nicht bemerkt, wenn ihm seine neue Freundin so wichtig ist.«
Er lässt sich auf sein Bett fallen, schaltet den Fernseher ein und dreht dem Raben den Rücken zu. Doch plötzlich saust ein Buntstift durch die Luft und landet vor ihm auf dem Fußboden.
»Ich möchte ein Bild haben«, krächzt er freundlich. »Eins mit Wald und vielen Vögeln. Malst du mir eins?«
»Ich will nicht.«
Tobias richtet sich auf und rammt den Buntstift zurück in die Stiftbox auf dem Schreibtisch.
»Hm«,
macht der Rabe.
»Erzählst du mir dann was oder liest du mir etwas vor?«
Er zerrt ein Buch aus dem Regal und hopst damit auf und ab. Seine dunklen Augen schauen erwartungsvoll.
»Lass mich in Ruhe, du dämliches Plüschvieh!«
Tobias reißt dem Raben das Buch aus dem Schnabel und hebt es hoch, als wollte er es werfen.
»Typisch Mensch!«
krächzt der Rabe vorwurfsvoll.
»Es ist doch immer dasselbe. Wenn ihr unglücklich seid, lasst ihr eure Wut an jemand anderem aus und dann klagt ihr Zeter und Mordio, wenn eure Liebsten es nicht mit euch aushalten und fortgehen.«
»Du meinst, so ist das bei meinen Eltern gewesen?«
Tobias lässt die Hand sinken. Lange Zeit schaut er den Raben an, bis sein Blick auf das Buch fällt, das er dem Vogel fortgenommen hat.
»Die Schatzinsel«, sagt der Junge erstaunt. »Das hat mir Papa geschenkt.«
Der Rabe blinzelt nur. Da schlägt der Junge das Buch auf und liest vor, Kapitel um Kapitel, bis es draußen dunkel ist. Als Tobias aufsieht, rührt sich der Rabe nicht mehr. Das Funkeln in seinen Augen ist erloschen. Da kommt Mama ins Zimmer.
»Ich hab dich lesen gehört«, sagt sie verwundert. Tobias antwortet nicht. Er betrachtet den Plüschraben auf der Tischplatte.
»Was ist?«, fragt Mama und setzt sich neben ihn.
»Nichts«, sagt Tobias. »Es ist nur, als wäre Papa hier gewesen.«
Mama nimmt ihm das Buch aus den Händen und guckt auf den Einband.
»Es hat sich viel verändert«, sagt sie. »Auch zwischen uns, nicht?«
Tobias schaut sie an und nickt.
»Du lachst nicht mehr und Zeit hast du auch nie.«
Er schnieft.
»Ist dein Bericht schon fertig?«
»Nein«, sagt Mama und schlägt das Buch auf. »Ich habe einfach noch mal überlegt, was wichtig ist. Hier bist du, glaube ich, stehen geblieben.«
Dann nimmt sie Tobias in den Arm und liest die Geschichte weiter.